Hallo und herzlich willkommen bei Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam. Kennst du Situationen, in denen Gott dir geholfen hat, obwohl du dachtest, du hättest es gar nicht verdient? Genau das erlebt heute der Feldmann Naaman, der Gottes heilende Gnade auf unerwartete Weise erfährt. 2025 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel, Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Gottes Gnade ist größer als dein Stolz oder dein Gefühl, unwürdig zu sein. Wo möchtest du heute ganz bewusst Gottes Gnade annehmen, obwohl du denkst, du hättest sie nicht verdient? Vor einiger Zeit hatte ich das Gefühl, bei Gott völlig versagt zu haben. Ich schämte mich und dachte, ich könnte nicht mehr zu ihm kommen. Doch genau in diesem Moment begegnete mir seine Gnade in Form einer Person, die mir bedingungslose Vergebung und Liebe zeigte. Da begriff ich, Gottes Liebe hängt nicht von meiner Leistung ab. Sie ist immer größer als mein Scheitern. Heiliger Geist, öffne heute unser Herz für Gottes Gnade. Hilf uns, unser Gefühl von Unwürdigkeit oder Stolz abzulegen und seine heilende Liebe anzunehmen. Amen. Wir öffnen das zweite Buch der Könige, gehen zum Kapitel 5 und dann geht's auch schon los. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Syrien, galt bei seinem Herrn viel und stand in hohem Ansehen. Denn durch ihn hatte Gott, der Herr, den Syrern den Sieg verliehen. Aber dieser Mann, ein großer Kriegsheld, wurde aussätzig. Nun hatten die Syrer einst auf einem Streifzug ein junges Mädchen aus dem Lande Israel gefangen weggeführt. Die war dann bei Naamans Gattin Dienerin geworden und sagte eines Tages zu ihrer Herrin: Ach, wenn mein Herr sich doch an den Propheten zu Samaria wendete, dann würde der ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman zu seinem Herrn und teilte ihm mit: So und so hat das Mädchen berichtet, das aus dem Lande Israel stammt. Darauf entgegnete der König von Syrien: Nun gut, ziehe hin, ich will dir ein Schreiben an den König von Israel mitgeben. Da machte er sich auf den Weg, nahm 10 Talente Silber, 6000 Schekel Gold und 10 Festgewänder mit und überreichte dem König von Israel das Schreiben, das so lautete: Wenn dieses Schreiben an dich gelangt, so wisse, ich habe meinen Diener Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Als der König von Israel das Schreiben gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und rief aus: Bin ich etwa ein Gott, dass ich töten und lebendig machen kann? Dieser verlangt ja von mir, dass ich einen Menschen von seinem Aussatz befreie. Da seht ihr nun deutlich, dass er nur einen Vorwand zum Streit mit mir sucht. Als nun der Gottesmann Elisa erfuhr, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, sandte er zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Er soll erfahren, dass es wirklich noch einen Propheten in Israel gibt. So kam denn Naaman mit seinen Rossen und seinem Wagen und hielt bei Elisa vor der Haustür an. Da ließ ihm Elisa durch einen Boten sagen: Gehe hin und bade dich 7-mal im Jordan. Dann wird dir dein Leib wieder gesund werden und du wirst rein sein. Darüber wurde Naaman unwillig und fuhr auf seinem Wagen weg mit den Worten: Ich hatte als sicher angenommen, er würde selbst zu mir herauskommen und vor mich hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand nach der heiligen Stätte hin schwingen und so den Aussatz wegschaffen. Sind nicht der Amana und der Farfar, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht in ihnen baden, um rein zu werden? Damit wandte er sich um und entfernte sich voller Zorn. Da traten seine Diener an ihn heran und redeten ihm mit den Worten zu: Mein Vater, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, so hättest du es sicherlich getan. Wie viel mehr also jetzt, da er nur zu dir gesagt hat: Bade dich, so wirst du rein sein. Als er sich nun an den Jordan hatte hinabfahren lassen und sich nach der Weisung des Gottesmannes 7-mal darin untergetaucht hatte, wurde sein Leib wieder so rein wie der Leib eines kleinen Kindes. Er kehrte nun mit seinem ganzen Gefolge zu dem Gottesmann zurück, trat nach seiner Ankunft vor ihn hin und sagte: Wisse wohl, jetzt habe ich erkannt, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt als nur in Israel. Nimm nun doch ein Geschenk von deinem Diener an. Doch Elisa entgegnete: So wahr der Herr lebt, in dessen Dienst ich stehe, ich nehme nichts an. Und wie er ihn auch zur Annahme drängte, er blieb doch bei seiner Weigerung. Da sagte Naaman: Wenn denn nicht, so möge doch deinem Diener wenigstens eine Last Erde, so viel ein paar Maultiere tragen können, mitgegeben werden. Denn dein Diener wird fortan keinem anderen Gott Brand- und Schlachtopfer darbringen als dem Herrn allein. Nur in diesem einen Stück wolle der Herr mit deinem Diener Nachsicht haben. Wenn mein königlicher Herr in den Tempel Rimmons geht, um daselbst anzubeten, und sich dabei auf meinen Arm stützt und sich im Tempel Rimmons niederwirft und ich mich dann ebenfalls im Tempel Rimmens niederwerfe. So möge Gott der Herr in diesem einen Fall deinem Diener Verzeihung zuteil werden lassen. Er erwiderte ihm, ziehe hin in Frieden. Als Naaman aber eine Strecke Weges von ihm weggezogen war, dachte Gehasi, der Diener des Gottesmannes Elisa, da hat nun mein Herr wahrhaftig diesen Syrer Naaman geschont, statt etwas von dem anzunehmen, was jener mitgebracht hatte. So wahr der Herr lebt. Ich laufe hinter ihm her und lasse mir etwas von ihm geben. So eilte denn Gehasi dem Naaman nach. Als dieser nun sah, dass einer hinter ihm herlief, sprang er vom Wagen herab, ging ihm entgegen und fragte, geht es dir wohl? Er antwortete, ja, mein Herr schickt mich und lässt dir sagen, jetzt eben sind vom Gebirge Ephraim zwei junge Leute von den Prophetenjüngern zu mir gekommen. Gib mir doch für sie ein Talent Silber und zwei Festkleider. Naaman erwiderte, tu mir den Gefallen und nimm zwei Talente. Er bat ihn dann dringend und ließ zwei Talente Silber in zwei Beutel schnüren, tat dazu zwei Festkleider und ließ sie durch zwei seiner Diener vor ihm hertragen. Als er aber bei dem Hügel ankam, nahm er sie ihnen ab, brachte sie im Hause unter und entließ dann die Leute, die nun zurückkehrten. Als er aber hineingegangen und vor seinen Herrn getreten war, fragte ihn Elisa, woher kommst du, Gehasi? Er antwortete, dein Knecht ist überhaupt nicht ausgegangen. Da sagte Elisa zu ihm, bin ich nicht im Geist mit dir gegangen, als sich jemand von seinem Wagen aus nach dir umwandte? Ist es jetzt an der Zeit, Geld und Kleider anzunehmen und Ölbaumgärten und Weinberge, Kleinvieh und Rinder, Knechte und Mägde dafür zu erwerben? So soll denn der Aussatz Naamans an dir und deinen Nachkommen ewig haften. Da ging Gehasi von ihm weg, vom Aussatz weiß wie Schnee. Das schwimmende Eisen. Die Prophetenjünger sagten einst zu Elisa, sieh doch, der Raum, in dem wir hier beim Unterricht vor dir sitzen, ist zu eng für uns. Wir wollen doch an den Jordan gehen und von dort ein jeder einen Balken holen, damit wir uns hier einen Raum herrichten, wo wir wohnen können. Er antwortete, ja, geht hin. Da bat einer, sei doch so freundlich, deine Knechte zu begleiten. Er erwiderte, gut, ich will mitgehen. So ging er denn mit ihnen, und als sie an den Jordan gekommen waren, hieben sie dort Bäume um. Da begab es sich, dass einem, der einen Stamm fällte, das eiserne Beilblatt ins Wasser fiel. Und er rief laut, o weh, Herr! Und es ist noch dazu entlehnt. Der Mann Gottes aber fragte, wohin ist es gefallen? Als er ihm nun die Stelle gezeigt hatte, schnitt Elisa ein Stück Holz zurecht, warf es dorthin und brachte dadurch das Eisen zum Schwimmen. Dann forderte er ihn auf, hole es dir herauf. Der fasste mit der Hand zu und ergriff es. Ein Heer der Syrer, infolge von Elisas Gebet, mit Blindheit geschlagen und irregeführt. Als einst der König von Syrien Krieg mit Israel führte, traf er mit seinen Heerführern die Verabredung. An dem und dem Ort soll mein Lager stehen. Da sandte der Gottesmann Elisa zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an jenem Ort vorüberzuziehen, denn dort liegen die Syrer im Hinterhalt. Darauf sandte der König von Israel an den Ort, den ihm der Gottesmann bezeichnet und vor dem er ihn gewarnt hatte. Und er nahm sich dort in Acht. Und das geschah mehr als einmal oder zweimal. Da geriet der König von Syrien in Erregung über dieses Vorkommnis, so dass er seine Heerführer berief und zu ihnen sagte, könnt ihr mir nicht angeben, wer von den Unsrigen im Bunde mit dem König von Israel steht? Da antwortete einer von seinen Heerführern, nicht doch mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafgemach redest. Da befahl er, geht hin und bringt in Erfahrung, wo er sich befindet. Ich will dann hinsenden und ihn festnehmen lassen. Als man ihm nun meldete, Elisa befinde sich in Dothan, sandte er Reiter, Wagen und ein starkes Heer dorthin, die bei Nacht dort ankamen und die Stadt umzingelten. Als nun der Diener des Gottesmannes am Morgen früh aufstand und aus dem Hause hinaustrat, lag da ein Heer um die Stadt herum mit Rossen und Wagen, so dass sein Bursche ihm zurief, O weh, Herr, was sollen wir machen? Er aber erwiderte, fürchte dich nicht, denn unsere Kriegsmacht ist stärker als die Macht jener. Hierauf betete Elisa mit den Worten, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, und als er hinblickte, sah er, wie das Gebirge rings um Elisa her voll von feurigen Rossen und Wagen war. Als nun die Feinde gegen ihn heranrückten, betete Elisa zum Herrn mit den Worten, schlage doch diese Leute mit Blindheit,
Da schlug er sie mit Blindheit, wie Elisa es gewünscht hatte. Elisa sagte dann zu ihnen, dies ist nicht der rechte Weg und dies nicht die richtige Stadt. Folgt mir, so will ich euch zu dem Manne führen, den ihr sucht. Darauf führte er sie nach Samaria. Sobald sie aber in Samaria angekommen waren, betete Elisa, Herr, öffne diesen Leuten nun die Augen, damit sie sehen. Da öffnete der Herr ihnen die Augen, und sie sahen, dass sie sich mitten in Samaria befanden. Als nun der König von Samaria sie erblickte, fragte er Elisa, mein Vater, soll ich sie ohne Gnade niederhauen lassen? Doch er antwortete, nein, das darfst du nicht tun. Willst du denn Leute niederhauen lassen, die du nicht mit deinem Schwert und deinem Bogen gefangen genommen hast? Setze ihnen Speise und Trank vor. Wenn sie dann gegessen und getrunken haben, lass sie wieder zu ihrem Herrn ziehen. Da ließ er ihnen ein großes Mahl zurichten, und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie zu ihrem Herrn heimziehen. Seitdem fielen keine Streifscharen der Syrer mehr ins Land Israel ein. Belagerung Samarias und Hungersnot. Später begab es sich, dass Ben-Hadad, der König von Syrien, seine ganze Heeresmacht zusammenzog, vor Samaria rückte und es belagerte. Da entstand eine schreckliche Hungersnot in Samaria, und es kam während der Belagerung dahin, dass ein Eselskopf 80 Schekel Silber und ein halbes Liter Taubenmist 5 Schekel Silber kostete. Als nun der König von Israel einmal auf der Mauer einherging, rief ihm eine Frau laut die Worte zu, »Hilf mir, mein Herr und König!« Aber er antwortete, »Wenn dir Gott, der Herr, nicht hilft, wie sollte ich dir helfen, etwa mit einer Gabe von der Tenne oder von der Kelter?« Dann fuhr der König fort, »Was willst du denn?« Da antwortete sie, »Diese Frau da hatte zu mir gesagt, gib deinen Sohn her, damit wir ihn heute essen. Morgen wollen wir dann meinen Sohn verzehren. So haben wir denn meinen Sohn gekocht und gegessen. Als ich aber am folgenden Tage zu ihr sagte, gib jetzt deinen Sohn her, damit wir ihn verzehren, da hatte sie ihren Sohn versteckt. Als der König diese Worte der Frau hörte, zerriss er seine Kleider, während er auf der Mauer einherging. Und dabei nahm das Volk wahr, dass er darunter ein härenes Trauergewand auf dem bloßen Leibe trug. Und er rief aus, Gott soll mich jetzt und künftig strafen, wenn heute der Kopf Elisas, des Sohnes Safats, auf seinen Schultern sitzen bleibt. Elisas Glücksverheißung für die Stadt. Elisa aber saß unterdessen in seiner Wohnung, und die Ältesten waren bei ihm versammelt. Da sandte der König einen Mann vor sich her. Aber ehe noch der Bote bei Elisa eintraf, hatte dieser zu den Ältesten gesagt, »Wisst ihr wohl, dass dieser Mordgeselle hergesandt hat, um mir den Kopf abschlagen zu lassen? Gebt wohl Acht! Sobald der Bote kommt, verschließt die Tür und stemmt euch mit der Tür gegen ihn. Ist nicht schon der Schall der Schritte seines Herrn hinter ihm hörbar?« Während er noch mit ihnen redete, trat auch schon der König bei ihm ein und sagte, »Siehe, dieses Unglück ist von Gott verhängt. Was soll ich da noch ferner auf Gott hoffen? Elisas Verheißung und die Rettung Samarias.« Da sagte Elisa, »Hört das Wort des Herrn. So hat der Herr gesprochen. Morgen um diese Zeit wird ein Maß Feinmehl einen Schekel kosten und 2 Maß Gerste auch einen Schekel im Tor von Samaria.« Da antwortete der Ritter, auf dessen Arm der König sich stützte, dem Gottesmann folgendermaßen, »Selbst wenn Gott, der Herr, Fenster am Himmel aufmachte, wie könnte so etwas möglich sein?« Elisa aber entgegnete, »Wisse wohl, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht davon essen.« Erlebnisse der 4 Aussätzigen im syrischen Lager. Nun befanden sich 4 aussätzige Männer außerhalb des Stadttores. Die sagten zueinander, »Wozu wollen wir hierbleiben, bis wir sterben? Wenn wir uns vornehmen, in die Stadt zu gehen, so herrscht die Hungersnot in der Stadt, und wir müssen dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. Darum kommt, wir wollen auf das Lager der Syrer losgehen. Lassen Sie uns am Leben, so bleiben wir leben. Töten Sie uns aber. Nun, so sterben wir.« So machten sie sich denn in der Abenddämmerung auf, um sich ins Lager der Syrer zu begeben. Als sie nun an den Rand des syrischen Lagers kamen, war dort kein Mensch zu sehen. Gott der Herr hatte nämlich das syrische Heer ein Getöse von Wagen und Rossen, das Getöse einer großen Heeresmacht, hören lassen, so dass einer zum anderen sagte, »Gewiss hat der König von Israel, die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns gedungen, dass sie uns überfallen sollen.« So hatten sie sich also noch in der Abenddämmerung aufgemacht und die Flucht ergriffen, hatten ihre Zelte, ihre Pferde und Esel, kurz das ganze Lager, wie es war, im Stich gelassen und waren davongelaufen, um ihr Leben zu retten. Als nun jene Aussätzigen an den vorderen Eingang des Lagers gekommen waren, gingen sie in ein Zelt, aßen und tranken, nahmen Silber, Gold und Kleider daraus weg und vergruben es anderswo. Dann kehrten sie um und gingen in ein anderes Zelt, plünderten es aus und vergruben den Raub. Darauf aber sagten sie zueinander: Wir handeln nicht recht. Der heutige Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten wir, bis es morgen hell ist. So trifft uns eine Verschuldung. Wir wollen also jetzt hingehen und es im königlichen Palast melden. Sie machten sich also auf, riefen die Wache am Stadttor an und meldeten dort: Wir sind ins Lager der Syrer gekommen. Aber da war kein Mensch zu sehen und keine Menschenstimme zu hören, sondern nur die Pferde und die Esel standen dort angebunden und die Zelte, wie sie gewesen waren. Da riefen die Torwächter es in die Stadt hinein, und man ließ es drinnen im Palast des Königs melden. Da stand der König noch in der Nacht auf und sagte zu seinen Dienern: Ich will euch sagen, was die Syrer gegen uns im Schilde führen. Weil sie wissen, dass wir Hunger leiden, haben sie ihr Lager verlassen, um sich irgendwo in der Gegend zu verstecken, indem sie denken: Wenn die aus der Stadt herausgekommen sind, wollen wir sie lebendig gefangen nehmen und dann in die Stadt eindringen. Da antwortete einer von seinen Dienern: So nehme man doch 5 von den übrig gebliebenen Pferden, die hier noch übrig sind. Es wird ihnen ja doch nur ergehen, wie der ganzen Menge, die bereits dahin ist. Die wollen wir ausschicken, um nachzusehen. Da nahm man 2 Gespanne Rosse. Die schickte der König hinter dem syrischen Heere her mit dem Befehl: Geht hin und seht nach. Als diese nun hinter ihnen her bis an den Jordan zogen, stellte es sich heraus, dass der ganze Weg mit Kleidern und Waffen bedeckt war, welche die Syrer auf ihrer eiligen Flucht weggeworfen hatten. Als dann die Boten zurückgekehrt waren und dem König Bericht erstattet hatten, zog das Volk aus der Stadt hinaus und plünderte das syrische Lager. Und nun kostete ein Maß Feinmehl einen Schekel und 2 Maß Gerste auch einen Schekel, wie der Herr es angekündigt hatte. Der König hatte aber dem Ritter, auf dessen Arm er sich stützte, die Aufsicht über den Markt übertragen. Dabei zertrat ihn das Volk auf dem Markt, so dass er starb, wie der Gottesmann es vorausgesagt hatte, als der König zu ihm ins Haus gekommen war. Als nämlich der Gottesmann zum Könige gesagt hatte: 2 Maß Gerste werden morgen um diese Zeit auf dem Markt von Samaria einen Schekel kosten und ein Maß Feinmehl auch einen Schekel. Da hatte der Ritter dem Gottesmann zur Antwort gegeben: Selbst wenn Gott, der Herr, Fenster am Himmel aufmachte, wie könnte so etwas möglich sein? Elisa aber hatte entgegnet: Wisse wohl, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht davon essen. Und so erging es ihm jetzt wirklich. Das Volk zertrat ihn auf dem Markt, so dass er den Tod fand. Elisa hatte aber der Frau, deren Sohn er ins Leben zurückgerufen hatte, den Rat gegeben: Mache dich auf, wandere mit deiner Familie aus und halte dich irgendwo in der Fremde auf. Denn der Herr hat eine Hungersnot verhängt, die 7 Jahre lang im Lande herrschen wird. Da machte sich die Frau auf und folgte der Aufforderung des Gottesmannes. Sie wanderte mit ihrer Familie aus und hielt sich 7 Jahre lang im Lande der Philister auf. Als dann nach Ablauf der 7 Jahre die Frau aus dem Philisterlande zurückgekehrt war, machte sie sich auf den Weg, um den König wegen ihres Hauses und ihrer Felder um Hilfe anzurufen. Der König aber besprach sich gerade mit Gehasi, dem Diener des Gottesmannes, und forderte ihn auf, ihm alle die Wundertaten zu erzählen, die Elisa verrichtet habe. Während er nun dem Könige eben erzählte, wie Elisa den Toten lebendig gemacht hatte, da erschien die Frau, deren Sohn er ins Leben zurückgerufen hatte, um den König wegen ihres Hauses und ihrer Felder um Hilfe anzurufen. Da sagte Gehasi: Mein Herr und König, dies ist die Frau und dies ihr Sohn, den Elisa lebendig gemacht hat. Da erkundigte sich der König bei der Frau und sie musste ihm alles erzählen. Darauf gab der König ihr einen Kammerherrn mit, dem er auftrug: Verschaffe ihr alles wieder, was ihr gehört, auch den gesamten Ertrag der Felder von dem Tage ab, an dem sie das Land verlassen hat, bis heute. Einst kam Elisa nach Damaskus, wo Ben-Hadad, der König von Syrien, krank lag. Als man diesem nun mitteilte, dass der Gottesmann dorthin komme, befahl der König dem Hazael: Nimm Geschenke mit dir und gehe dem Gottesmann entgegen. Und lass Gott den Herren durch ihn befragen, ob ich von dieser meiner Krankheit genesen werde. Da ging Hazael ihm entgegen und nahm Geschenke an sich, allerlei Kostbarkeiten von Damaskus, eine Last für 40 Kamele. Als er nun hingekommen und vor ihn getreten war, sagte er: Dein Sohn Ben-Hadad, der König von Syrien, hat mich zu dir gesandt und lässt fragen, ob er von dieser seiner Krankheit genesen werde. Da antwortete ihm Elisa: Gehe hin und sage ihm, dass er gewisslich wieder gesund werden würde. Aber Gott, der Herr, hat mir geoffenbart, dass er sterben muss. Dabei starrte der Gottesmann unverwandt vor sich hin und war aufs Äußerste entsetzt und brach dann in Tränen aus. Als Hazael ihn nun fragte: Warum weint mein Herr? Antwortete er: Weil ich weiß, wie viel Unheil du den Israeliten zufügen wirst. Ihre festen Städte wirst du in Brand stecken, ihre jungen Männer mit dem Schwert umbringen, ihre kleinen Kinder zerschmettern und ihren schwangeren Frauen den Leib aufschlitzen. Da erwiderte Hazael: Was ist denn dein Knecht, der Hund, dass er solche großen Dinge tun sollte? Elisa entgegnete ihm: Gott, der Herr, hat dich mir als König über Syrien geoffenbart. Darauf ging Hazael von Elisa weg, und als er zu seinem Herrn kam und dieser ihn fragte: Was hat Elisa dir gesagt? Antwortete er: Er hat mir gesagt, du würdest gewisslich wieder gesund werden. Am folgenden Tage aber nahm er die Bettdecke, tauchte sie in Wasser und breitete sie ihm über das Gesicht, so dass er starb. Hazael aber wurde König an seiner Stadt. Im 5. Jahre der Regierung Jorams, des Sohnes Ahabs, des Königs von Israel, kam Joram, der Sohn des Königs Josaphat von Juda, zur Regierung. Er war 32 Jahre alt, als er König wurde, und 8 Jahre regierte er in Jerusalem. Er wandelte auf dem Wege der Könige von Israel, wie es im Hause Ahabs durchweg der Fall war. Er hatte sich nämlich mit einer Tochter Ahabs verheiratet. So tat er, was dem Herrn missfiel. Aber der Herr wollte Juda nicht untergehen lassen, um seines Knechtes David willen, weil er ihm zugesagt hatte, dass er ihm allezeit eine Leuchte vor seinem Angesicht verleihen wolle. Unter seiner Regierung fielen die Edomiter von der Oberherrschaft Judas ab und setzten einen eigenen König über sich ein. Da zog Joram mit all seinen Kriegswagen hinüber nach Zair. Doch als er nachts aufgebrochen war, schlugen ihn die Edomiter, die ihn und die Befehlshaber der Wagen umzingelt hatten. Das Kriegsvolk aber floh nach Hause. So fielen die Edomiter von der Oberherrschaft Judas ab und sind unabhängig geblieben bis auf den heutigen Tag. Damals fiel auch Libna ab, zu derselben Zeit. Die übrige Geschichte Jorams aber und alles, was er unternommen hat, das findet sich bekanntlich aufgezeichnet im Buch der Denkwürdigkeiten der Könige von Juda. Als Joram sich dann zu seinen Vätern gelegt und man ihn bei seinen Vätern in der Davidsstadt begraben hatte, folgte ihm sein Sohn Ahasja in der Regierung nach. Im 12. Jahre der Regierung Jorams, des Sohnes Ahabs, des Königs von Israel, kam Ahasja, der Sohn des Königs Joram von Juda, zur Regierung. 22 Jahre war Ahasja alt, als er auf den Thron kam, und ein Jahr hat er in Jerusalem regiert. Seine Mutter hieß Atalja und war die Enkelin des Königs Omri von Israel. Er wandelte auf dem Wege des Hauses Ahabs und tat, was dem Herrn missfiel, wie das Haus Ahabs, weil er mit dem Hause Ahabs verschwägert war. Er zog mit Joram, dem Sohne Ahabs, gegen Hazael, den König von Syrien, zu Felde und kämpfte mit ihm bei Ramoth in Gilead. Als aber die Syrer dort den König Joram verwundet hatten, kehrte der König Joram zurück, um sich in Jezreel von den Wunden heilen zu lassen, die ihm die Syrer bei Rama beigebracht hatten, als er gegen den König Hazael von Syrien Krieg führte. Darauf kam Ahasja, der Sohn Jorams, der König von Juda, um Joram, den Sohn Ahabs, in Jezreel zu besuchen, weil er dort krank lag.
Herr, danke für deine grenzenlose Gnade, die du uns täglich anbietest. Hilf uns heute, sie demütig anzunehmen und auch anderen großzügig weiterzugeben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wo möchtest du heute ganz bewusst Gottes Gnade annehmen? Ich freue mich sehr, wenn du deine Gedanken zur heutigen Frage auf bibelineinemjahr.com mit mir teilst. Bis morgen und vergiss nicht, Gottes Gnade ist heute größer als dein größter Fehler.